Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Hannes Hansen und ich werde aus dem Roman Jenes schwere satte Gelb lesen. Der Roman ist in der Edition Grabener im Grabener Verlag Kiel erschienen. Der Roman handelt von einem Mann, der gleich nach der Wende in seine alte Heimatstadt zurückfährt und dort versucht, sein ehemaliges Leben wieder aufzunehmen. Aufatmend ließ er die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Wenn er noch etwas vom Park haben wollte, musste er sich beeilen, auch wenn im April die Tage schon länger wurden. Vor dem Nebenhaus blieb er stehen. Es war anscheinend vor kurzem frisch gestrichen worden. Ein zurückhaltendes Lindgrün, die frische Farbe, erinnerte ihn nichts an den düsteren Kasten, den er gekannt hatte. Auch der Vorgarten hinter dem spitzen Eisengitter sah gepflegt aus, die Rosenbüsche waren gestutzt und in Form gebracht, das Gras kurz gehalten. Tante Hedda hatte sich nie um solche Sachen gekümmert, ihr Dienst im Ministerium war anstrengend. Der spärliche Rest von Zeit, der ihr nach Partei- und Gewerkschaftssitzungen verblieb, zu denen sie nur ungern ging, gehörte Goethe und dem Klavier. Und der Garten war trotz Mamas Vorhaltung, die ihre Freundin lächelnd abwehrte, ein Unkrautwildnis. Wenn die Genossen der Plankommission ihre eigene Mitarbeiterin nicht einmal einen Sack Zement und ein paar Eimer Farbe für die Fassade besorgen konnten oder wollten, dann brauchte sie sich ja wohl um die Verschönerung ihres Hauses keine Gedanken zu machen. Da mochten Gras und Unkraut wuchern, wie sie wollten. Die Brüder haben ja keine Ahnung, sagte sie, immer nur Neubauten. Und für die Bestandspflege kein Pfennig. Das würde auf die Dauer ins Geld gehen. Volkswirtschaftlicher Unsinn war das. Aber woher sollten sie es denn auch wissen, die Brüder? Hatten ja mal knapp auf der Parteihochschule studiert. Ein ehemaliger Binnenschiffer war jetzt Chef der Abteilung. Ich bitte euch, ein Binnenschiffer. Ihre Tochter schwieg meist zu solchen Tiraden. Friederike hatte früh begriffen, dass der Versuch, ihre Mutter zu besänftigen, wenig Erfolg versprach, wenn ihr erst einmal der Zorn die Wangen rötete. Nur manchmal sagte sie leise, »Du redest dich noch um Kopf und Kragen, Mutter.« Aber dann wollte Tante Hedda wissen, ob sie denn nicht einmal in ihrem eigenen Haus die Wahrheit sagen dürfe und dass sie sich von ihrer Tochter nicht den Mund verbieten lasse, sagte sie auch, schon wieder lachend. Außerdem schütze ihr Name sie, beruhigte sie Friederike. War ihr Vater nicht einer der Ersten gewesen, der der Vereinigung von KPD und SPD das Wort geredet hatte? Der ehemalige preußische Beamte und Sozialdemokrat, den die Nazis aus dem Dienst entfernt hatten, weil er sich weigerte, der NSDAP beizutreten, hatte an den neuen Staat geglaubt. Ich ja auch, sagte Tante Hedda, bis ich gesehen habe, was die für einen Murks machen. Nur gut, dass Vater das nicht mit ansehen musste. Er ist zum Glück rechtzeitig gestorben. Nein, Tante Hedda schied als Gärtnerin aus. Jemand anders musste sich der Blumen und des Rasens angenommen haben. Wenn sie noch lebte, dann würde sie jetzt, er rechnete nach, 79 sein. Bei Mamas letzten Besuch, der auch schon 10 Jahre zurücklag, war sie rüstig und guter Dinge und schimpfte immer noch wie ein Rohrspatz auf die Genossen, die sie wie gewohnt wegwerfend die Brüder nannte. Es gehe ihr auch gut, hatte Mama berichtet. Die Rente war zwar klein, aber sie hatte ihre Wohnung in ihrem eigenen Haus. Und seit sie Westbesuche machen durfte, kam sie auch an ihre Erbschaft in Schleswig-Holstein heran. Von dem Verkauf des Hofs ihres Großvaters war ein hübsches Sümmchen übrig geblieben, selbst nach der Aufteilung unter den Enkeln, die außer ihr alle im Westen lebten. Für eine DDR-Bürgerin ist das viel Geld, hatte sie zu Mama gesagt. Doch für die Instandhaltung ihres Hauses auch nur ein Pfennig von der Erbschaft auszugeben, kam ihr nicht in den Sinn. Das könnte den Brüdern so passen, auf den Westen schimpfen und sich dann von ihm seine marode Wirtschaft sanieren lassen. Wem mochte das Haus jetzt gehören? Die Klingelleiste aus Messing war noch die alte. Doch in den Feldern für die Namen steckten meist hastig mit dem Kugelschreiber bekritzelte Papierfetzen. Allein für die Wohnung unten links war der bekannte, sorgfältig mit Tusche in Fraktur geschriebene F. Schönemann. Tante Hedda hatte sich nach dem Tod ihres Mannes geweigert, das Namensschild zu ändern. Sie lebte also noch. Er zögerte einen Augenblick, dann drückte er kurz entschlossen auf den Klingelknopf. Gleich darauf ertönte der Summer. Er drückte die schwere Eichentür auf und stieg die wenigen Stufen zum Erdgeschoss hoch. In der Tür stand nicht Tante Hedda.
»Du, Georg?«
»Ja, und du, Friederike?« Sie sah ihn abschätzend und ein wenig ungläubig aus ihren großen blauen, etwas kurzsichtigen Augen an. Mit einer raschen Handbewegung schob sie sich die immer noch halblang geschnittenen Haare aus der Stirn und hinter das Ohr. »Das Visier aufklappen«, nannte er die vertraute Geste. »Ich meine, der Name an der Tür, ich dachte, deine Mutter, du bist doch verheiratet.«
»Geschieden, Georg, schon seit Jahren.
Nach der Scheidung habe ich meinen Mädchennamen wieder angenommen.«
»Und was ist mit Tante Hedda? Ich meine, mit deiner Mutter?
Die ist voriges Jahr gestorben. Da bin ich wieder hierher gezogen.« Das Namensschild hatte also bleiben können, ob nun Friedrich oder Friederike. Es passte. »Aber entschuldige, ich lasse dich hier so an der Tür stehen. Komm doch rein.« Am liebsten wäre er davongelaufen. Doch Friederike drehte sich um, ohne auf eine Antwort zu warten, und ging voraus. Besser gesagt, sie schritt, wie nur sie schreiten konnte, stark sich und federnd zugleich, ein Fohlen auf der Wiese. Wie früher kam er sich hölzern vor, als er hinter ihr das Wohnzimmer betrat. Die Jahre liefen rückwärts. Der Zeitfaden, den er stets in die Zukunft verlängert hatte, wurde zurückgespult. Langsam erst, dann immer schneller. Nichts hatte sich hier verändert. Das Klavier stand an der gleichen Stelle, der Deckel war aufgeklappt, Noten lagen herum. Hinter den Türen des riesigen, schweren Eichenschranks sah er das Grün der Sophienausgabe von Goethes Werken schimmern. Tante Hedda pflegte sie behutsam, als trüge sie die Heilige Schrift in die Hände zu nehmen, wenn sie ihn daraus vorlas. Den Zauberlehrling, als sie noch Kinder waren, später, nach den ersten Konflikten mit der FDJ, den Prometheus. Und schließlich, als ich andeutete, dass aus Georg und Friederike ein Paar werden würde, mit liebevoller Ironie und viel Zärtlichkeit, die man der temperamentvollen Frau mit der Berliner Kotterschnauze gar nicht zutraute, Willkommen und Abschied. »Weißt du noch, Friederike, wie du die ganze Nacht vor meiner Flucht geweint hast? Als ob du gewusst hättest, was kommen würde.« Später dann hatte sie sich beruhigt. Sie sahen sich ja auch so oft, Friederikes enger Zeitplan es zuließ. Das Medizinstudium kostete Kraft, dazu die Sorge um die alte Frau zu Hause, die sie nicht allein lassen wollte, wenn auch Tante Hedda meinte, sie sollte ihr eigenes Leben führen. Nur an den Wochenenden übernachtete Friederike in seiner Studentenbude in Moabit. Dort waren die Zimmer billig, und vor allem hatte sie es nicht weit, wenn sie zwischen den Vorlesungen 1-2 Stunden erübrigen konnte. Mit dem Fahrrad waren es wenige Minuten, sie kam gelegentlich unter der Woche und sie liebten sich hastig, verzweifelt. Sie vermissten sich mehr, als jeder von ihnen zugeben wollte. Hoffnung gab nur die Zukunft. Mit der Großmutter ging es zu Ende. Schon im nächsten Jahr würde Friederike ihm folgen. Es gab kein nächstes Jahr für sie beide. Der neue Staat verschanzte sich hinter Stacheldraht und Beton und seine Bewohner mussten sich in einem gigantischen Freiluftgefängnis einrichten. Er konnte nicht anrufen, Tante Heddas Telefon wurde abgehört, das wusste er. Antifaschistin hin, Tochter eines Verfolgten des Naziregimes her, der Angehörigen eines alten SPD-Mitglieds war nicht zu trauen. Noch dazu, wenn sie in der NS-Zeit studiert hatte. Man brauchte sie zwar, aber das war noch lange kein Grund, nicht ein scharfes Auge auf sie zu haben. Eine Zeit lang hielten Friederike und er über geheime Kuriere Kontakt. Pläne für die Flucht über Prag oder Budapest wurden entworfen. Er besorgte gefälschte Papiere. Man ließ Friederike nicht aus dem Land. Einmal wartete er 3 Tage in einem Prager Hotel vergeblich. Dann gab man ihm höflich, aber bestimmt zu verstehen, es wäre besser, wenn er die Tschechoslowakei verließe. Seine Bekannte würde nicht kommen. Er suchte den Anschluss an eine jener verwegenen Gruppen, die Tunnelgruben und Menschen aus dem eingeigelten Land schmuggelten. Er gab sein Studium auf und schuftete auf einer Baustelle, um Geld für die Fluchtaktion zu bekommen.
Eine Woche bevor es soweit war, flog die Gruppe bei einer anderen Unternehmung auf. Als die Menschenschmuggler in einem Keller in der Bornholmer Straße aus dem Tunnel krochen, wartete die Polizei bereits auf sie. Zum Glück waren die Beamten übereifrig, die meisten Tunnelgräber konnten noch zurück auf die Westseite der Stadt fliehen. Die, die gefasst wurden, wussten nichts von Friederike. Es gelang, sie rechtzeitig zu warnen. Er war in die Heimatstadt seines Vaters gegangen und hatte weiter studiert. Ich ging, du standst und sahst zur Erde und sahst mir nach mit nassem Blick. Nachdenklich, Georg, du sagst ja gar nichts. Friederikes Stimme klang teilnahmslos. Er kannte das an ihr. Immer wenn sie aufgewühlt war, wirkte sie äußerlich kühl und unbeteiligt. Nur, dass sie die Haarsträhne noch einmal hinter das Ohr schieben wollte, verriet, wie aufgeregt sie war. Es ist so überraschend. Du, das Zimmer hier, es hat sich nichts verändert. Alles ist so wie früher. Alles hat sich verändert, Georg. Nichts ist mehr so wie früher. Die Möbel, die ganze Einrichtung, das ist nur noch Staffage. Ich werde die Sachen verkaufen. Wie ich höre, werden bei euch gute Preise für so etwas bezahlt. Nicht, dass ich das Geld brauche, ich habe genug. Das durfte sie nicht tun. So konnte man mit der Vergangenheit nicht umgehen. Verstand sie denn nicht, diese Wohnung, das Klavier, der Bücherschrank, die Sophienausgabe, die Kopie des Tischbeinbildes von Goethe in der Campagna, der schwere, niedrige Tisch mit dem Säulenfuß, die alten Ledersessel mit den rissigen und fleckigen Bezügen, das alles war sie. Das beschrieb, das definierte sie. Doch, sie konnte und würde es tun, was er ihr auszureden versuchte. Die Vergangenheit und was zu ihr gehörte, bedrückte sie. Warum aber war sie dann hierher zurückgezogen? Weil ihr das Haus nach Mutters Tod gehörte und sie sich so einrichten konnte, wie es ihr gefiel. Weil die Zizilienstraße eine erstklassige Wohngegend war. Sie hatte investiert, so hieß das ja wohl. Geld in die Renovierung des Hauses gesteckt. Hatte Georg denn nicht den neuen Anstrich und den wiedererstandenen Vorgarten gesehen? Sie klang jetzt nicht mehr kühl. Ein Flehen war in ihrer Stimme, eine Bitte um Verständnis. Sie ließ sich in einen der Ledersessel fallen, kauerte sich zusammen und sah schräg an ihm vorbei auf Goethe in der Campagna, vermied seinen Blick. Er setzte sich in den anderen Sessel, den mit dem Kaffeefleck auf der Lehne, den Umrissen Afrikas. Nein, Südamerika. Afrika. Südamerika. Mutter Georg sagt, das ist Afrika, aber es ist Südamerika. Lass mal sehen, mein Kind. Na, ich würde sagen, das ist Italien. Mutter, Tante Hedda. Ein Zweiklang der Empörung. Dann wollten Sie mal den Atlas zu Rate ziehen, schlug Tante Hedda vor. Ja, tatsächlich. Italien schied aus. Aber Afrika oder Südamerika? Schwierig, das zu entscheiden. Wie wäre es mit Afrika? Mutter, Tante Hedda. Wieder der Zweiklang. Na gut, ihr habt beide recht, das könnte Afrika sein, aber auch Südamerika. Sie gaben sich zufrieden, das kurze Rückzugsgefecht Afrika gegen Südamerika endete unentschieden. Er streichelte die Sessellehne. Afrika, sagte er. Wie bitte? Afrika. Weißt du noch? Sie fuhr aus ihrer Kauerstellung hoch und sah ihn an. In ihrem Blick wechselten sich Überraschung und Schmerz ab. Dann senkte sie den Kopf. Die Haarsträhne hinter dem Ohr löste sich und fiel ihr auf die Wange und vor das Gesicht, eine schwarze Sichel, die ihm ins Herz schnitt, von jeher ins Herz geschnitten hatte. Eine Mondsichel. Das Bild hatte sich in die Netzhaut der Erinnerung eingebrannt und ihre Schultern zuckten. Du bist gemein, Georg. Ihre Stimme war tonlos, flach und sehr leise. Entschuldigung, ich wollte nur... Sein Gesicht brannte vor Scham. Mit einem Ruck erhob sich Friederike aus ihrem Sessel und wischte sich mit einer knappen Handbewegung die Tränen aus dem Gesicht. Ich glaube, es ist besser, du gehst, Georg. Er stand auf, schwerfällig, wie er fand, irgendwie ungeschickt. Der alte Sessel war stark durchgesessen und sie hielt ihn zurück. Entschuldigung, sagte er noch einmal, ich wollte dir nicht wehtun. Es kam nur alles so plötzlich. Ich war auf das hier. Er machte eine ungefähre, weit ausholende Bewegung und spürte sogleich, wie unangemessen die raumgreifende Geste war. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und auf dich auch nicht. Vor allem nicht auf dich. Ich weiß, aber du hättest nicht kommen dürfen. Das reißt nur alte Wunden auf. Sind sie noch nicht vernarbt? Auch Narbenschmerzen. Er stand nun schlüssig da. Dann gehe ich wohl. Du hast recht, ich hätte nicht kommen dürfen. Sie antwortete nicht und sah wieder schräg an ihm vorbei. Auf Goethe in der Campagna. Er machte einen Schritt auf sie zu. Die Mondsichel, sagte er. Ihre Hand fuhr an die Strähne, wollte sie zurückschieben. Er griff nach ihr, das war verboten. Du darfst mich nie festhalten, Georg, hörst du? Hatte sie mehr als einmal gesagt. Ich mag das nicht. Ich fühle mich dann so eingeengt, so bedrängt. Du sollst mich nicht bedrängen. Alles, was ich gebe, gebe ich freiwillig. Und gerne. Ich liebe dich doch. Solche Worte hörte er selten. Sie war spröder als er, weniger überschwänglich. Tante Hedda kannte ihre Tochter. Bedrängen Sie nicht, Georg, dann entzieht sie sich. Wie ihr Vater, der war auch so. Man muss sich erst daran gewöhnen. Er gewöhnte sich daran, auch wenn es ihm manchmal schwer fiel. Er ließ die Hand auf halbem Weg sinken, da fiel sie ihm entgegen und schlang die Arme um seinen Hals. Südamerika, flüsterte sie. Das ist Südamerika. Wieder lief die Zeit rückwärts. Das gleiche lautlose Weinen, das Schluchzen, das sie schüttelte. Er drückte sie fest an sich. Da löste sie sich von ihm, trat einen Schritt zurück. Die Mondsichel, Friederike. Die schwarze Mondsichel. Ja, Georg, immer noch, aber gefärbt. So viele Jahre.